Hallo und herzlich willkommen, Robin Kaiser. Ich freue mich sehr, dass ich heute dieses Gespräch mit dir führen darf im Rahmen meines Kongresses Lead Yourself rund ums Thema Selbstführung, Selbstintimität, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung. All diese Themen, um die soll das kreisen heute auch unser Gespräch und vielleicht auch darüber hinaus. Herzlich willkommen.
Danke für deine Worte und deine Einladung.
Robin, ich würde ein paar Sachen gerne zu dir sagen, wenn ich darf. Für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, was ich halt so gefunden habe in deiner Beschreibung oder so ein bisschen zusammengefasst, wenn es okay ist.
Natürlich.
Okay. Also, du bist Psychologe, Autor und Inspirationsgeber, wenn man es mal einfach ausdrückt oder pragmatisch. Es gibt da darüber hinaus noch ein paar Begriffe, die auch sehr schön sind. Vielleicht fallen die später. Du bist 1993 geboren und hast als Kind schon so hinausreichendes Wissen gehabt. Also Wissen, das über das auf dieser Welt Wahrgenommene hinausreicht. Hast es aber dann wieder vergessen im Rahmen von Erziehung, wie das bei uns allen so ist und Schule. Und bist dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du da noch jugendlich, also noch jugendlich warst oder schon erwachsen, wahrscheinlich früh erwachsen, bist du ins Kloster gegangen, mehrere Monate nach Thailand und hast dich da wieder erinnert und hast dann so auch einen inneren Kompass für dich gefunden, wo du dich so auf den Weg gemacht hast und so diese Mission übernommen hast, für eine lebensfreundlichere Welt dazu beizutragen. Deine Sinnsuche hat dich auch zu den Geisteswissenschaften erstmal geführt und du hast Psychologie studiert, hast den Master of Science gemacht und hast auch Philosophie und andere Geisteswissenschaften vertieft und studiert und hast auch dich für Naturwissenschaften interessiert, also Physik und Astronomie sind so besondere Themen, also bist da sehr eingestiegen. Ja. Und natürlich auch noch darüber hinaus, da werden wir sicher verschiedene Themen noch sprechen. Und man könnte sagen, du bist ein Mutmacher für Menschen, die sich auf das Abenteuer Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweiterung einlassen wollen. Ja, und du hast auch Kontakt mit Gruppen nicht inkarnierter Wesen, was natürlich auch sehr spannend ist. Das ist erstmal so pragmatisch zusammengefasst. Du lächelst.
Ja,
Kannst du damit sein?
es ist einfach so umfangreich, dass ich mich selbst jetzt wieder an mich erinnere, was ich denn schon alles gemacht habe, durch wie viele Stationen mein Leben mich bereits geführt hat. Ja, danke dafür.
Gut, also du magst nichts ergänzen oder verändern dran.
Ich glaube, das war schon so umfangreich und es soll ja gar nicht um die Personenebene gehen,
Genau.
sondern ich bin in ganz häufigen Fällen Botschafter von etwas, was einfach durch mich fließt, wo ich aber gar keinen, ja, Anspruch darauf erhebe, dass das irgendwie mir zugeordnet werden kann. Ich habe schon so viel veröffentlicht, wovon ich eigentlich aus der Persona-Ebene keine Ahnung hatte, aber es floss einfach, die Informationen kamen und ich durfte sie weiterreichen als Botschafter.
Wow, sehr spannend. Für manche Menschen ist es halt erstmal interessant, um sich überhaupt zu öffnen, ein bisschen was zu wissen, weil man sich ja auch immer wieder über das Persönliche, ja, man fängt über das Persönliche an und erweitert sich von daher. Deswegen auch kurz noch die Frage, was hat dich so als junger Mensch dazu gebracht, ins Kloster zu gehen, was ja in unserer Kultur nicht so üblich ist?
Ja, zu jener Zeit habe ich mir einfach ganz, ganz viele existenzielle Fragen gestellt. Und an der Uni konnte mir niemand diese Fragen beantworten, auch in den philosophischen Fakultäten nicht. Und da bin ich einfach immer neugieriger geworden, habe geforscht, habe untersucht und damals war es so, dass bei mir in der Nähe ein kleines buddhistisches Kloster da war, die Meditationsgruppen angeboten haben. Und das war meine erste Anlaufstelle. Von dort bin ich dann weiter und die sind untereinander auch gut vernetzt. Damals habe ich noch in Berlin gewohnt. Und da bin ich schnell dahinter gekommen, dass irgendetwas im Buddhismus ist, was ich gefühlt in anderen Religionen nicht so stark vertreten wahrgenommen habe, dass es dort irgendeine tiefere Weisheit gibt, die mich gerufen hat. Und vor allem diese Kombination zwischen, es gibt keine Lehre als Doktrin, sondern alles ist erfahrungsbasiert. Es geht nicht so sehr um das Glauben, sondern setz dich mal aufs Meditationskissen für ein Wochenende oder für eine Woche und dann schau, welche Erfahrungen dabei herauskommen. Diesen Ansatz habe ich sehr geliebt. Und da bin ich tief eingetaucht in die eigene Praxis, in die Innenschau. Und das hat mich ja letztlich dahin geführt, dass ich das auch vertiefen wollte, dann in Thailand, in der Theravada-Tradition damals noch. Und es war eine Station, die war ganz wichtig, die möchte ich nicht missen in meinem Leben. Aber es gab vieles, was dann noch weiter, na, ich möchte sagen, mein Bild der Realität immer mehr erweitert hat.
Okay. Magst du dazu kurz was sagen, was da für Stationen waren, die dich, die das Bild erweitert haben? Das finde ich auch so ein schöner Begriff oder schönes Bild.
Ja, die Puzzlestücke kamen mit den Fragen, die ich gestellt habe. Es gab immer etwas, was mich brennend interessiert hat. Also ich hatte schon als Kind einfach eine unfassbare Neugier auf Leben. Wie findet das alles statt? Ich fand es so merkwürdig, dass wir als Menschen alles so selbstverständlich nehmen. Ja, das ist halt so, weil es immer so war und wir leben halt hier so, aber wieso? Warum sind wir überhaupt hier? Was machen wir hier überhaupt auf dieser Erde? Und wie kann das überhaupt alles so stattfinden? Also ich habe die ganz grundsätzlichen Fragen des Lebens in Frage gestellt, auch angezweifelt von dem, was mir aus der klassischen Wissenschaft erzählt wurde. Und da bin ich einfach tiefer eingetaucht und habe versucht, Brücken zu bilden zwischen dem, was ich in der Schule, Universität beigebracht bekommen habe, und dem, was ich innersubjektiv erfahren habe, weil ich das Gefühl hatte, das, was gelehrt wird, passt nicht zu meinen inneren Erfahrungen. Da ist irgendwie eine Lücke dazwischen. Natürlich kann man viel über Mikrobiologie lernen, aber was hat das mit mir und meiner menschlichen Erfahrung zu tun? Und da habe ich immer versucht, Brücken zu bauen zwischen der physischen Realität und der innersubjektiven geistigen Dimension. Und ja, ich habe mich umgeschaut in unterschiedlichen religiösen Konzepten, bin in christliche Mystik reingegangen, habe viel mit dem Kurs in Wundern gearbeitet, der ja in dieser Geistesströmung liegt. Habe mich einfach versucht, soweit es eben ging, mit offenem Geist durch mein Leben zu bewegen. Und dann kamen immer von überall die Impulse als nächste Schritte auf meinem Weg. Also es war zum Teil viel mehr ein, dass die Impulse mich gefunden haben, anstatt dass ich danach gesucht habe. Es gab immer wieder Inspiration, neue Menschen in meinem Leben. Ich hatte einige Lehrer und Lehrerinnen in meinem Leben, die mich begleitet haben und bis heute begleiten. Und da habe ich, also am meisten gelernt habe ich von Menschen, die bereits eine Weisheit verkörpert haben, die bereits eine Liebe verkörpert haben, nach denen es mich gesehnt hat, wo ich gefühlt habe, die haben irgendwas erkannt, was das Leben angeht, was mir noch nicht ganz in Mark und Bein gesunken ist. Und dann habe ich mir ganz genau angeschaut, was macht diese Menschen zu dem, wer sie sind? Und darüber, durch Beobachtung der Natur, der Menschen, vor allem also von den Menschen zu lernen, die einfach schon was erreicht haben, die in einer Seligkeit leben, in einem Glück leben oder auch die Gefühlszugänge zu höheren Ebenen haben. Das fand ich immer sehr faszinierend und da mit in diesen Strom einzutauchen und zu schauen, okay, wie kann ich es für mich auf mein Leben übertragen? Das ist so ein bisschen die Haltung, mit der ich durch mein Leben getanzt bin.
Oh, das kommt richtig rüber. Also das ist tatsächlich fast so, als ob ich das gerade so in mir spüre. Und auch diese kindliche Neugierde, die ist noch voll präsent, noch voll da. Also die ist, ja, also so dieses Sprudelnde. Schön, sehr schön. Dankeschön für diese Erfahrung. Ich habe ein bisschen was schon angeschaut von dir. Klar, es gibt viel. Du hast schon viele Interviews gegeben, sehr viele Themen angesprochen. Eins davon ist, du sprichst von Schöpferbewusstsein und Egobewusstsein an irgendeiner Stelle. Und ich wollte da dich fragen, ob du uns das ein bisschen näher bringen magst. Und mir ist auch so ein bisschen das Thema Selbstverantwortung mit im Spiel für mich und wie wir auch alle einen Beitrag leisten können zu einer neuen Erde, wie deine Seite auch heißt.
Ja, gerne. Im Grunde genommen gibt es nur zwei verschiedene Arten hier zu leben. Und ich provoziere mal ein bisschen sprachlich, entweder im Schöpferbewusstsein oder im Opferbewusstsein. Entweder wir haben das Gefühl, alles geschieht einfach nur so und wir sind ein Spielball der Gezeiten und werden einfach hin und her geworfen von den äußeren Gegebenheiten, die da feststehen in der Realität und wir können daran nichts verändern. Dann sind wir im Opferbewusstsein, dann sind wir auch immer in der Ohnmacht, in der Kleinheit, sind wir dadurch auch immer im begrenzten Ego, im begrenzten Bewusstsein. Oder wir erkennen, alles im Außen ist eine Reflexion meines Inneren. Und das ist im Grunde genommen der Schlüssel in ein Schöpferbewusstsein, wo wir mitbekommen, warte mal, da draußen gibt es gar nicht in der Weise, wie bisher gedacht. Das da draußen ist die Reflexion des da drinnen. Und immer wenn ich versuche, im Außen was zu verändern, dann darf ich das innere Äquivalent dazu finden. Was entspricht in mir dem von dem, was ich als Prinzip vergrößert meistens im Außen erkenne. Und wie kann ich es in mir wandeln, sodass es sich natürlicherweise auch außerhalb wandelt? Das kann so weit gehen, dass man tatsächlich ja im Frieden sein kann mit dem Krieg auf dieser Welt, weil der innere Frieden so verankert ist, so tiefgreifend ist, dass ich da draußen gar keinen Krieg mehr sehe. Natürlich kann ich das sehen, was auf der Oberfläche der Sinne geschieht. Ich kann mir die Nachrichten anschauen, was auch immer. Aber ich sehe kein Problem mehr darin. Ich sehe, dass auch das ist Ausdruck des kollektiven Bewusstseins, auch das ist Spiegel meiner selbst. Und das sind so die Zugänge, die sehr unbequem am Anfang sind. Wenn wir mitbekommen, warte mal, wir tragen nicht nur eine persönliche Verantwortung für alle Gedanken und Gefühle im eigenen System, sondern unsere Verantwortung ist so weit, sie umschließt alles, was wir wahrnehmen, in jedem Moment. Nehme ich Krieg oder Konflikt irgendwo wahr, dann habe ich durch meine Wahrnehmung das erzeugt. Ich erzeuge meine Realität in der Art, in der Perspektive, wie ich wahrnehme. Und das verändert den gesamten Bezug zur Realität, weil wir auf einmal in ein Schöpferbewusstsein gehoben werden, wo wir mitbekommen, warte mal, wir können ja alles ändern, von Grunde auf. Und das ist etwas, da bin ich selber dabei, immer noch tiefer und tiefer zu gehen, bis zu diesem Punkt, an den es mich immer wieder ruft. Solange ich die Liebe darin noch nicht sehen kann, habe ich nur noch nicht tief genug geschaut. Aber dann liegt es nicht daran, dass die Liebe dort nicht vorhanden wäre, sondern es liegt an meiner mangelnden Wahrnehmung. Das ist so die Haltung, die ich mehr und mehr im Leben zu praktizieren versuche. Das ist für mich gelebtes Schöpferbewusstsein.
Ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Wollte da noch so ein bisschen einsteigen, weil es ganz schwierig, weil du schon so Umfassendes geschildert hast. Ist es so, dass du sagst, wenn ich im Krieg noch nicht die Liebe im Krieg sehen kann, bin ich noch nicht tief genug eingestiegen?
Gut, ich polarisiere gerade bewusst. Ich hole die beiden Extreme, die uns ja auch gerade als Mensch betreffen, rein. Ich würde sagen, es gibt eine Art, den Krieg in dieser Welt zu betrachten, wo ich absolut im Frieden mit dem bin, was ist. Wo ich lieben kann, was ist, unabhängig davon, was es ist. Aber ich bin nicht mehr reaktiv, ich bin nicht mehr gegen etwas, sondern es ist eine absolute Akzeptanz für den jetzigen Moment, was nicht heißt, dass nicht eine Veränderung kommen kann und darf und vielleicht auch muss. Aber aus welcher inneren Haltung kommt die Veränderung? Nicht mehr aus einem Widerstand, sondern aus einem absoluten Ja zu dem, was ist.
Ja, genau. Ja. Und das ist dann auch, wenn ich dann ins Handeln gehe, ist das Handeln aus dem Sein heraus, so wie dieser Begriff Wu-Wei, tun im Nicht-Tun. Das hat mich schon immer fasziniert, dieser Begriff. Und tatsächlich gibt es diesen Unterschied, ja. Ob ich jetzt handle aus einer Reaktion heraus, aus dem Ego heraus, weil ich etwas unbedingt erreichen will, ein Ziel verfolge. Und das ist auch in Ordnung, weil das ist eben auch auf dem Weg dahin, ja, ist es erstmal so. Und gleichzeitig gibt es da noch eine ganz andere Dimension und Qualität.
Ja.
Die
Die
einfach.
Han die Handlungen unterscheiden sich ganz maßgeblich, ob sie aus dem Ego-Bewusstsein oder dem Schöpferbewusstsein kommen. Und sich mal hinzusetzen und zu schauen, wo handle ich aus welchem inneren Ort heraus, dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist es, wenn ich etwas zu erreichen versuche? Wenn ich irgendwo hin will, wenn ich vor irgendetwas fliehe und meine Handlung nur ein Weg von etwas ist. Und wie können Handlungen einfach aus dem Sein, aus der Ruhe, aus der Fülle geboren werden? Das ist ein ganz anderer Zugang, aktiv zu werden in dieser Realität. Und ich würde sagen, aus dem alten Bewusstsein würde man denken, ja, aus dem Sein etwas zu tun, da kommt man ja nicht in die Gänge, da hat man ja nicht die Kraft, die Tatkraft. Es ist genau umgekehrt. Also, wenn wir wirklich nachhaltig, fundamental etwas verändern wollen an dieser Realität, dann dürfen wir lernen, diese Veränderungsimpulse aus einer ganz tiefen inneren Schöpfungskraft heraus zu holen, ja.
Genau, das heißt, der erste Schritt ist im Grunde dieses Ankommen bei sich selbst. Und dann zu erkennen, ich selber bin diejenige oder derjenige, der oder die die Realität gestaltet. Also der Ursprung ist in mir. Also kann ich alles als Reflexion von mir selbst sehen. Und da kann ich
Korrekt.
ansetzen, ne? Und dann komme ich
Korrekt.
ins Sein und das Tun aus dem Sein heraus.
Und es führt so weit, dass wir wirklich die Quelle allen Seins, die Quelle allen Lebens in uns entdecken und mitbekommen, alles, womit wir in Kontakt sind in dieser Realität, ist indirekt durch mich geschaffen. Also wenn wir eins mit dem absoluten Schöpfer sind, mit der Quelle allen Seins, dann erkennen wir alles, ne, ist unser Kind, diese Erde ist unser Kind, diese Welt, alle Menschen. Und wir treten aus einem ganz anderen inneren Gefühlsbezug, aus einer ganz anderen Nähe aufeinander. Das heißt, das alte Denksystem, da ist alles fremd, da ist alles fern, da sind andere Menschen anders. Und da findet diese unmittelbare Nähe nicht statt. Während in dem Bewusstsein, wo wir mit unserer eigenen Quelle in uns verbunden sind, erkennen wir, warte mal, diese Quelle fließt durch mich, durch dich, durch alles. Und dann gibt es eine Nähe, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Ein direktes, unmittelbares Erkennen, dass dieses eine Licht oder diese eine Quelle wirklich durch alles fließt. Und das ist etwas, dafür dürfen wir uns öffnen. Das ist etwas, da kann man viel drüber reden, bringt überhaupt nichts. Aber in dem Moment, wo es uns bekommt, wo es uns von innen heraus öffnet, kommt zu dem Leben noch so eine neue Erfahrungsdimension dazu. Und das sind die Geschenke der Selbsterkenntnis. Das sind die Geschenke, die kommen auf dem Weg nach innen. Ja.
Braucht halt die Bereitschaft, das Ego aufzugeben und loszulassen immer mehr. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für viele. Also ich kenne es von mir selbst und ich kenne es auch von anderen Menschen, das Ego, du hast es irgendwo auch mal gesagt, wir haben im Grunde das Ego erschaffen. Das Ego ist ja dazu da, uns zu dienen. Aber wir sind so identifiziert damit, vor allem mit unseren Gedanken. Wir glauben oft, dass unsere Gedanken unsere Realität, also die Gedanken, wir sind da total identifiziert damit. Wir denken was und kommen in das Gefühl rein und halten das dann alles für unabdingbar sozusagen und bewegen uns da drin rum. Und die Frage ist eben, sind wir bereit, wirklich uns etwas Größerem oder Höherem anzuvertrauen?
Dieser Schritt hängt immer damit zusammen, wie wichtig nehme ich mich, meine eigenen Gedanken, meinen eigenen Lebensfilm.
Ja.
Und ich halte diese Haltung sehr hoch von, ich bin eigentlich gar nicht wichtig.
Ja.
Wir in einer vollkommenen Narrenfreiheit, wenn wir uns anschauen, wie Kinder sich durch die Welt bewegen, da gibt es so etwas nicht. Das hängt nur damit zusammen, dass wir den mentalen Aktivitäten so viel Gewicht einräumen, dass wir es erlauben, dass sie die Realität überschreiben. Und dann können wir nicht mehr unterscheiden zwischen der reinen bloßen Existenz und dem, was wir mental kreiert haben. Und wenn uns das abhanden kommt, dann geraten wir in Projektionsspiele noch und nöcher. Dann gehen wir unter, dann gehen wir in die Vergessenheit.
No.
Ja.
Und es gibt auch so einen feinen Unterschied. Ich kann mich gut erinnern, das ist schon etliche Jahre her, aber was mal so für mich ein ganz großer Punkt war, wo ich erkannt habe, früher war ich oft so am Hadern mit mir, immer wieder am Hadern, Schuldgefühle, Scham, bin ich richtig, bin ich falsch, wie sieht man mich? Also das sind oft so Dinge, die also muss ich ehrlich sagen, Jahrzehnte beschäftigt oder festhalten. Und so ein Gedanke war, dass ich dachte, genau so wie ich bin, bin ich genau richtig, weil genau so bin ich gewollt und genau so trage ich bei. Und das ist jetzt, und das war, obwohl es so scheinbar Ego ist, ist es nicht Ego, sondern das ist so ein Schritt in dieses sich selbst annehmen an der Stelle, weil ich glaube, das hält uns oft fest, dass wir so mit uns selbst oft ja im Konflikt stehen. Einfach, das kommt halt aus unseren Erfahrungen heraus. Manche sagen Trauma dazu, kommt drauf an, auf welcher, du kommst ja auch aus dieser Sicht der Psychologie. Wie können wir damit umgehen?
Das Ego lebt ja vom Konflikt mit sich selbst. Es hält sich ja selbst am Leben, dadurch, dass es ständig mit sich oder mit anderen Teilen der Realität in den Krieg zieht. Es basiert auf Trennung. Es ist ein Trennungskonzept, was sich verselbstständigt hat, was ständig dabei ist, sich durch seine Begrenzungen zu definieren. Wer wäre ich ohne meine Begrenzung? Wer wäre ich ohne meine Mauern und Widerstände? Für die meisten von uns ist das erstmal ein Fall ins Bodenlose, ins Haltlose. Das heißt, alles, was Sicherheit gibt in unserer Realität, sind Begrenzungen. Und da zu schauen, okay, welche Sicherheit beziehe ich vielleicht noch darauf, dass ich ständig schaue, wie ich wirke oder meine eigenen Unsicherheiten und, und. Es gibt bei allem eine Art Krankheitsgewinn, möchte ich sagen. Und da dahinter zu schauen, okay, wo ist der vermeintliche Krankheitsgewinn in meiner Unsicherheit, in meiner Schwäche, in dem, dass ich immer wieder gegen mich selbst in den Krieg gehe, dass ich mir immer wieder Ohnmachtsgefühle erschaffe. Was gewinne ich davon? Und wenn wir da tiefer reinschauen, dann erkennen wir, naja, wir, das, was wir sind, gewinnt nicht so viel, aber die Ego-Personalität gewinnt viel davon. Das heißt, immer wenn wir in Erfahrung von Ohnmacht eintauchen, dann fühlen wir uns im Ego besonders mächtig, auf sehr verdrehte Weise. Weil das Ego sich eben durch solche Erfahrungsfacetten am Leben erhält. Wenn wir kein Leid mehr hätten, wenn keine Ohnmacht da wäre, wenn keine schweren Gefühle mehr da wären, dann könnte sich eine getrennte Persönlichkeitsinstanz nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, diese setzt all diese Erfahrungen dafür ein, um Mauern und Widerstände einfach hochzuhalten. Und ja, so lebt es vor sich hin.
Das heißt, ich könnte meine Traumen, die ich so mitgebracht habe, durch meine frühen Prägungen, Erfahrungen, die ich gemacht habe mit meinen ersten Bezugspersonen, die ja im Grunde so meine Sicht der Welt so geprägt haben, ich könnte die auflösen, indem ich, naja, das Schöpferbewusstsein immer mehr in mein Sichtfeld hole. Also ich bräuchte keine Traumatherapie. Oder wie siehst du das? Als du hast ja auch den Hintergrund.
Ja,
Warum?
also
Ja.
ich kann das nicht verallgemeinern, wo wirklich professionelle Hilfe notwendig wäre und wo nicht. Wenn es um die primären Bezugspersonen geht, dann ist es erstmal wichtig, dass wir erkennen, dass wir uns diese auch vorgeburtlich ausgesucht haben und dass die dafür da waren, um uns in unsere Urwunde zu initiieren. Das heißt, wir wollten irgendetwas lernen. Wir sind hierher gekommen, weil wir irgendwelche Themen bearbeiten, auflösen wollten. Und wie kommen wir in Kontakt mit diesen unseren Themen, indem wir von unseren Eltern manchmal schon sehr früh initiiert werden in diese Themen, damit das ein Thema wird, was ich dann bearbeiten kann. Das heißt, unsere Eltern haben uns genau an die wunden Punkte geführt, wo die Seele sich entschieden hat, das ist jetzt diese Inkarnation dran. Das möchte ich lernen, das möchte ich vervollkommnen, das möchte ich vielleicht auch auflösen als karmische Spur. Das heißt, wir dürfen den Ort der Dankbarkeit in uns finden, dass die Eltern diesen Job übernommen haben, uns an unsere Lebensthemen heranzuführen. Manchmal auch sehr unangenehm, die Heranführung, aber es ist eine für unser Leben wichtige Heranführung. Und da damit erstmal zu gehen, das aus der seelischen Perspektive zu sehen und zu sagen, okay, danke, Ihr habt euren Teil getan, jetzt möchte ich meinen Teil tun, um dieses Thema wirklich ganz tief und gründlich in mir anzuschauen, aufzuarbeiten, aufzulösen. Es geht in diesem Leben nicht um dieses Leben. Und die Eltern hatten auch nur eine Funktion, damit wir uns mit etwas in uns verbinden. Ich würde nicht sagen, dass ein Trauma, welches in diesem Leben von den Eltern initiiert worden ist, notwendigerweise wirklich aus diesem Leben stammt. Nach meinen Erfahrungen, über 80% von all den Themen sind mitgebracht in irgendeiner Weise. Und hier haben wir einfach nur eine Erneuerung davon, ein Wiederaufleben lassen, eine erneute Runde, um einfach wirklich noch Restspuren aufzulösen.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das ist sehr umfassend. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Gehen wir zurück zu die neue Erde oder der neuen Erde. Wenn man das so zusammenfasst, damit es leichter zu behalten ist, was braucht es von uns allen, um eine neue Erde zu erschaffen, die lebensfreundlicher ist als die wir bisher erschaffen
Ja, ich
haben?
würde immer mit einem neuen Selbst anfangen, von einem kleinen getrennten Selbst zum höheren Selbst, zu dem Selbst, was sich als Schöpfer erkennt, was sich als eingebunden in der Natur erkennt, was einen liebevollen Gefühlskontakt mit allem Leben pflegt, was wirklich bereit ist, ja, sich selbst zu schenken, zu geben, bereit ist, mit dem Leben und nicht gegen das Leben zu gehen. Eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang, bin ich im Leben oder bin ich in dieser Welt, um diese Welt zu verändern, oder ist diese Welt vielleicht dafür da, um mich zu verändern? Die erste Haltung ist die Haltung des Egos. Ich bin hier, um da draußen was zu verändern. Die andere Haltung wäre wieder, das Leben ist dafür da, um mich zu verändern. Und aus dem veränderten Selbst, aus dem transformierten Inneren, erwächst dann ein neues Schwingungsfeld, ein neues Bewusstseinsfeld. Und das ist der Boden einer neuen Erde. Der wird dann ganz natürlich vom Leben besät. Aber den Boden liefert unser Bewusstsein. Und dieser Boden ist einfach noch nicht da. Wir sind noch so im Trennungsbewusstsein, dass die Grundlage für ein neues Miteinander nur schwer aufzukeimen beginnt, nur schwer sichtbar wird. Und da zu schauen, okay, was kann ich denn dafür tun in meinem unmittelbaren Umfeld, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, um das Gewahrsein zu vertiefen, um die Verbindungen zu vertiefen, auch um die Verantwortung dafür zu vertiefen, dass wir hier auf dieser Erde sind und hoffentlich auch noch auf dieser Erde bleiben. Ne? Wenn wir das wollen, dann dürfen wir wirklich fundamental etwas verändern. Ansonsten ist es so, dass ja, alles, was sich getrennt vom großen Ganzen erfährt, sich irgendwann auflösen wird.
Genau. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Ich habe irgendwo gelesen, Robin, auf deiner Seite, dass du Forschungen betreibst seit vielen Jahren schon oder mehreren Jahren. Und
Ja.
ich habe es einmal gelesen, dann wollte ich nochmal dahin und schauen, was steht da noch, ne? Und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Und gleichzeitig fand ich das so spannend, weil was ich so hilfreich finde, ist, dass du auch woher kommst, der sich mit den Wissenschaften, wie sie hier gültig sind, beschäftigt hat und da mitreden kann und gleichzeitig diese sehr hohe Spiritualität entwickelt hast. Und weil ich, und du schreibst ja auch, irgendwo steht, du bist Brückenbauer zwischen den Welten. Und genau so sehe ich das auch, weil ich glaube, das kann nur dann mehr Menschen erreichen, wenn dieses Wissen eben so, wie du das aufgebaut hast, von Grund auf da ist, weil sonst sind die Leute nicht bereit mitzugehen, sonst sagen sie, das ist ein Spinner oder das ist Esoterik oder was auch immer. Und das finde ich ganz spannend bei dir und deswegen würde mich das auch interessieren, was du da für Forschungen betreibst und ob du weißt, wovon ich spreche oder ob du was damit anfangen.
Ja, ich weiß, auf welche Sparte auf der Homepage du hinweist, wo ich vor allem die quantenphysikalischen Sachen angesprochen hatte. Das ist etwas, also Astronomie, Astrosophie, Quantenphysik sind Sachen, die mich schon immer interessiert haben. Wie ist das Weltall aufgebaut? Wie kommen wir hierher? Also wirklich der ganz große Kosmos. Und ich habe mich viel beschäftigt mit diesen Fragen, die auch aus der klassischen Physik kommen. Wie ist Materie aufgebaut? Wie kommt das überhaupt zustande? Was sind die kleinsten Elementarteilchen dieser Realität? Und ich meine, das, was heute immer noch in Universitäten gelehrt wird, ist Newton und Descartes. Das heißt, es ist das klassisch lineare, logische Weltbild. Da ist die Wissenschaft bereits schon lange entfernt von. Die Wissenschaft ist bereits multidimensional in der Quantenphysik angekommen. Aber, oder zum Beispiel in allen Anwendungsgebieten, jetzt zum ganz konkret Computertechnologien, da wird mit Quantenwissenschaft im Grunde genommen gearbeitet. Das ist nicht mehr Newton und Descartes in der Anwendung. Aber es wird immer noch gelehrt, weil die konsequente Erweiterung von dem, dass zum Beispiel der Beobachter immer einen Einfluss auf das Beobachtete hat. Dieses klassische Beispiel des Doppelspaltexperimentes in der Physik. Was da herausgekommen ist, wenn man es konsequent weiterdenkt auf alle anderen Bereiche, dann könnte die klassisch-materialistische Wissenschaft nicht mehr bleiben. Die müsste aufgelöst werden. Und weil einfach so viel investiert wurde in das klassische alte Paradigma, hält es sich einfach sehr zäh, obwohl in der Anwendung und auch in der Forschung schon ganz andere Standards gelten im Grunde genommen. Und wenn wir die Physik herannehmen, es ist die Grundlage von dem, was dann in der Chemie weitergeht, in der Biologie, das geht dann weiter in die Medizin, da verästelt es sich immer mehr. Aber die Grundlagen liefert und hat in der Vergangenheit auch immer die Physik geliefert. Wenn da was verändert wurde, dann hat sich der ganze Baum der Naturwissenschaften in alle Verästelung verändert. Und ich bin sehr dafür, dass einfach der transdisziplinäre Dialog zwischen den Wissenschaften wieder mehr auflebt. Also ich sehe so eine Fachidiotie, so eine Spezialisierung von Fachbereichen, die nicht mehr miteinander in Kommunikation sind. Und da sehe ich einfach eine große Gefahr, dass die Werkzeuge, die Fachwerkzeuge immer spezialisierter, immer machtvoller werden. Aber welches Bewusstsein setzt denn diese Werkzeuge ein? Es ist ein Bewusstsein, was nur noch in den eigenen Scheuklappen denkt und lebt.
Oh ja, wow, sehr, sehr, sehr spannend. Und da wirst du auch was rausbringen, sozusagen, glaube ich, ne? Aber das ist noch im Entstehen.
Ja, ich habe schon einiges an Material dazu, zu neuen Perspektiven, was physikalische Phänomene angeht. Ich habe mich im Besonderen beschäftigt mit Antigravitation und freier Energie, aber das sind alles Sachen, wo ich nicht ganz weiß, ob es Schwerpunkt von dem werden sollte, womit ich rausgehe. Ich finde das persönlich sehr interessant. Ich werde sicherlich auch mal an einer oder anderer Stelle damit in die Öffentlichkeit gehen, aber es ist nicht der Hauptfokus, weil ich mitbekomme, wir können die noch so größten technologischen Geräte haben. Es steht und fällt mit dem Bewusstsein, welches diese anwendet. Und um nicht Erfahrungsszenario 2.0 Atlantis zu wiederholen, ist es mir wirklich wichtig, erstmal an der Basis des Bewusstseins zu arbeiten und dann zu schauen, was eröffnet sich mit einem offenen Bewusstsein, wo man einfach Dinge empfangen kann, die weit über diese Wissenschaft hinausgeht.
Okay, danke schön. Genau, da sind wir schon an der Frage, die ich noch mir aufgeschrieben habe. Du schreibst eben auch, dass du mit nicht inkarnierten Wesenheiten in Kontakt stehst. Kannst du da was dazu sagen? Was bedeutet das für Menschen, die noch nie davon gehört haben?
Also die allermeisten Wesen sind nicht inkarniert. Nur ein klitzekleiner Bruchteil ist überhaupt verkörpert. Das ist eine kosmische Besonderheit, dass ich Leben in dieser Verkörperung und dieser Dichte erfahren kann. Ein Großteil von allem, was lebt, erfährt sich in anderen Ebenen, anderen Schwingungsschichten der Schöpfung und eben nicht in der Dichte, in der Verkörperung. Und mit unserem Bewusstsein können wir ja mit allen möglichen Ebenen in Kontakt treten. Und das ist im Grunde genommen die Fähigkeit, die sich geöffnet hat vor über 10 Jahren damals, durch intensive Meditation, dass sich ein Kanal geöffnet hat, wo ich in andere Ebenen zu nicht inkarnierten Wesen Kontakt bekommen habe. Und das hat sich mit den Jahren verfeinert, differenziert, diese Wahrnehmung dahingehend. Und ein ganz großer Teil von dem, was ich in die Welt bringe, ist nicht so ganz irdisch, auch wenn es sehr darum bemüht ist, das ursprüngliche Irdische wiederherzustellen. Aber wir wissen ja gar nicht, was Mensch ist. Er ist wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt. Der weiß auch nicht, was Wasser ist. Und so wissen wir als Mensch im 21. Jahrhundert gar nicht, was das natürliche Leben ist, weil wir nur diese verzerrte Form kennengelernt haben. Und mit diesen nicht-irdischen Wesen lerne ich das irdische Leben nochmal neu kennen, nochmal tiefer, ursprünglicher kennen, wie es eigentlich im Geiste Gaias erträumt wurde, möchte ich sagen.
Ja, sehr spannend. Das heißt, du hast dadurch eine Außenschau, die du sonst nicht hättest, so wie wenn man auf den Fisch von außen schaut. Der Fisch selbst schwimmt im Wasser und weiß nicht, dass er im Wasser ist. Ja? So wie wir Menschen erstmal gar nicht wissen, dass das ein Privileg ist oder was ganz Besonderes, dass wir hier im Körper sind. Gar nicht so selbstverständlich, wie wir glauben. Und du sagst, was Gaia erträumt hat. Ich habe da ein bisschen was gehört darüber. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Also,
Ja,
sind
in
wir auch.
meiner Wahrnehmung bewegen wir uns durch die Traumschöpfung Gaias. Gaia, unsere Erde. Unsere Erde hat einen physischen Körper, aber also sie ist, ne, das ist diese Erde, aber ihr Wesen ist Bewusstsein. Das heißt, diese Erde ist verkörpert von einem weiblichen Bewusstsein, von einer Erdgöttin, möchte ich sagen. Und wenn wir uns mit wachen Sinnen durch die Natur bewegen, dann spüren wir auch, da lebt mehr drin. Eine Pflanze ist nicht nur eine Pflanze. Wasser ist nicht nur Wasser. Luft ist nicht nur Luft. Da ist ein Geist drin. Etwas Lebendiges drin. Da atmet etwas drin. Da ist ein Lebewesen drin. Und mit diesem Lebewesen wieder in Kontakt zu kommen und letztlich dadurch auch mit Gaia, mit der Erdgöttin wieder in Kontakt zu kommen, das vertieft die Art der menschlichen Erfahrung ungemein. Wenn wir nicht nur mit den materiellen Augen schauen und sehen, okay, das sind einfach nur irgendwelche Pflanzen, sondern mit dem geistigen Auge schauen und sehen, jede Pflanze ist eine Verkörperung Gaias, eine Verkleidung der großen Göttin. Und wenn wir genau hinschauen, dann können wir die große Göttin durch ihre Verkleidung, durch ihre Formenverkleidung hindurch entdecken. Das ist so ein bisschen etwas, was ich wieder ins Feld bringen möchte, wofür ich sensitivieren möchte, dass ein großer göttlicher Geist, in unserem Falle ein weiblich göttlicher Geist, diese Erde belebt und bewohnt. Und dass wir auch mit ihr gemeinsam eine Verantwortung für diesen Planeten haben. Das heißt, wir dürfen schauen, wie wir uns in unserem Herzen verbinden können mit dem Herzen Gaias, um an ihrer Traumschöpfung mitzuwirken und nicht gegen sie zu arbeiten.
Die Vielfalt eher bedeutet als Einfalt, oder?
Absolut. Es ist eine bunte Vielfalt und Farbenpracht, die es wirklich so in der Schöpfung selten gibt. Also es ist ein Privileg, hier sich Mensch auf Erden nennen zu dürfen.
Sehr schön. Okay. Wenn Menschen, die da jetzt zuhören, das noch weiter vertiefen wollen mit dir, genau diese Themen, die wir gerade besprochen haben, was gibt es da? Wie kann man da mit dir in Kontakt treten und was bietest du denn so an in deiner Arbeit?
Ja, das Internet ist erstmal voll von Videos und Interviews. Und wenn es dich wirklich ruft, dann kann ich ans Herz legen, zu einem der Live-Seminarfeste zu kommen, wo wir wirklich tiefer in eine andere Erfahrungsrealität eintauchen. Das ist, ja, das ist etwas. Das darf man erlebt haben. Dann mag ich gar nicht so viel darüber reden. Also die Seminarfeste, die ich mit meiner Liebsten zusammengebe, wir geben die zu zweit, die haben einen ganz eigenen Spirit. Und ansonsten gibt es zum Teil auch noch von mir online Vertiefungskurse. Also es ist viel da, wem es ruft, die Sachen in sich noch näher zu erkunden, zu entdecken. Es gibt viel und mein Wunsch ist im Grunde genommen, dass jeder es aus sich heraus schafft. Ich kann gerne unterstützen, ich kann gerne das Feld bereiten, damit wir, damit du, damit jeder Einzelne in diesem Feld seine Schritte tun kann.
Und du schickst mir ein paar Links, die ich dann unter dem Video verlinken kann.
Ja, kann ich gerne machen.
Leichter finden. Und deine Seminarfeste feiern, das sind einzeln, also die sind dann vor Ort und in verschiedenen Städten, glaube ich. Also du bist da ziemlich weit oder
Ja.
ihr seid da weit unterwegs, ja,
Ja.
von in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, überall. Ja, das ist das, was du meinst mit den Seminaren.
Genau.
Ja.
Genau, die Seminarfeste, das sind es ist ein ganz offenes, buntes Zusammenkommen von denjenigen, die es einfach ruft.
Schön.
Ja.
Ja. Ja, Robin, puh. Wenn wir jetzt so langsam zum Abschluss kommen, was würdest du denn so, damit es noch so ein bisschen nachwirken kann, den Zuschauenden so auf den Weg mitgeben nach dem Schauen dieses Interviews, dieses Gesprächs?
Ja, einfach nach innen zu lauschen und mal zu horchen, was gibt es in mir als Echo auf die Worte? Welche Gedanken und Gefühle, welche Bilder, welche Erinnerungen tauchen als inneres Echo auf dieses Feld gerade in mir auf? Und damit zu sein, es gar nicht nochmal neu befüllen zu wollen, nicht nochmal. Wir sind ja sehr schnell in diesem mehr noch was drauflegen und. Einfach mal ruhen lassen, den Raum weit werden lassen innerlich und ganz tief schauen, was geht in mir mit dem Gesprochenen in Resonanz und was von all diesen Worten möchte ich vielleicht für mich und mein Leben umsetzen, ganz konkret. Also wo gibt es so ein Diamant, eine Kostbarkeit oder zwei von dem, was gesprochen wurde, was mich im Besonderen berührt hat, was ich gerne weiter verfolgen möchte, für mich, meinem eigenen Weg.
Vielen Dank.
So gerne. Danke dir.